Und vielleicht mal zur allgemeinen Einordnung, wo wir so gerade stehen. Wir haben 2013 im Bundestagswahlkampf erlebt, dass das Thema Infrastruktur zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder mehr politisch im Fokus stand. Das heißt, auch die Analyse, die ja inzwischen durch verschiedenste Untersuchungen bestätigt worden ist, was den Zustand unserer Infrastruktur angeht und damit die Erkenntnis mindestens, ich sage mal seit 1990, also seit 25, mittlerweile 26 Jahren, zu wenig getan zu haben. Und dann sind eigentlich zwei Schritte erfolgt. Der erste Schritt war, dass wir massiv, das hat wie gesagt begonnen mit dem Bundestagswahlkampf, Grundlage war die Bodewig-Kommission, mehr Geld gefordert haben für die Infrastruktur. Tag verheißen. Moin. Mehr Geld gefordert haben für die Infrastruktur, gesagt haben, wir brauchen vor allen Dingen eine nachholende Sanierung, verschiedenste Instrumentarien vorgeschlagen. Und man kann so viel sagen, es hat gefruchtet, weil der Bund gestartet hat mit einem Investitionshochlauf, weil wir auch in Schleswig-Holstein ein Beispiel inzwischen dreimal so viel Geld ausgeben für unsere Landesstraßen, für Erhalt und Sanierung. Mehr als dreimal so viel. Wir hatten im Jahre 2011, ich glaube, 13,5 Millionen Euro roundabout. Wir haben jetzt in diesem Jahr 47 Millionen Euro. Und das zeigt also den ganzen Hintergrund nach dem Motto: Politik hat an dem Punkt verstanden, hat auch mehr Mittel bereitgestellt. Und wir sprechen deswegen, Herr Dobrindt hat das ja selber Investitionshochlauf genannt, über etwas, was in den nächsten Jahren auch weitergehen muss. Wir haben das im Land durch das Infrastrukturprogramm Impuls ja auch abgebildet bis 2030, weil uns auch vollkommen klar ist, auch wenn die Bürgerinnen und Bürger es in diesem Sommer so empfinden mögen, dass fast ganz Schleswig-Holstein eine Baustelle ist. Es hat A damit zu tun, dass wir viel zu tun haben, aber man wird es nicht von heute auf morgen alles lösen können. Es gibt nach wie vor Bundesstraßen, Landesstraßen, Autobahnen, die einer Sanierung bedürfen. Und insofern müssen wir sowas langfristig planen bis zum Jahre 2030. Das ist der eine Block. Das ist auch ein Stück Vergangenheit, da ist Geld organisiert worden. Der andere Block ist natürlich, wie setzt man das um? Und da gibt es insbesondere beim Thema Neubau natürlich immer noch das, was alle nervt, dass Planungszeiten, dass Verfahrenszeiten unheimlich lange erscheinen und dass wir, und das ist ja für Journalisten dann auch nicht immer schön, immer wieder über die gleichen Projekte reden, über die A20, über die B5, was ist mit der Fehmarnbelt-Querung, wann kommt das endlich und so weiter und so fort. Und das nervt natürlich auch die Politik. Manche meiner Vorgänger waren dann immer ganz mutig und haben Zeitpunkte genannt. Ich könnte Ihnen auch eine Liste zeigen meiner Vorgänger, die gesagt haben, wann sie 2010, 12, 15 unter der Elbe bei der A20 herfahren. Und jetzt reden wir über frühestens 2025. Und ich glaube, das ist Grund genug, etwas Zweites zu tun, uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Planungsbeschleunigung in Deutschland erreichen können. Auch das können wir nicht alleine. Wir haben in der Bodewig-Kommission 2 sehr intensiv als Länder darüber geredet. Wir haben auch Vorschläge gesammelt. Der Bund hat das aufgegriffen, hat jetzt 2 Arbeitsgruppen gebildet auf der Bund-Länder-Ebene, wo bewusst die Länder mit einbezogen werden. Da geht es einmal um die Optimierung von Verwaltungsabläufen und dann geht es um die Optimierung von naturschutzrechtlichen Prüfungen. Wir haben auch eine ganze Menge Ideen und Vorschläge gesammelt, die wir natürlich in diese Dinge mit einbringen werden. Aber es sind nicht nur Verwaltungsabläufe, es ist nicht nur das Naturschutzrecht. Ich glaube, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wie wir früher in eine Öffentlichkeitsbeteiligung kommen. Stuttgart 21 lässt grüßen. Das ganze Problem Stuttgart 21 hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass die Planungen sehr frühzeitig erfolgt sind, zum Teil vor 20, 25 Jahren. Und es irgendwann so einen Prozess des Aufwachens gegeben hat bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie das Gefühl hatten, sie sind gar nicht beteiligt worden. Ich bin aber auch sehr dafür, wenn man über Öffentlichkeitsbeteiligung sehr frühzeitig redet, dass man sozusagen bei der Mitwirkung auch bestimmte Pflichten verbindet, weil wir erleben natürlich insbesondere mit den Umweltverbänden, nehmen Sie mal Beispiel Dialogforum, Fehmarnbelt-Querung, eine sehr frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. Gibt es Umweltverbände, die sagen, daran nehmen wir nicht teil, weil wir anschließend unsere Chancen vor Gericht, wenn wir klagen wollen, möglicherweise schmälern, weil ein Gericht ja sagen könnte, sie sind doch frühzeitig einbezogen gewesen. Das ist natürlich ein Irrsinn, den wir vielleicht dadurch aufheben können, dass wir sagen, wer früh mitwirkt, hat auch bestimmte Pflichten. Das heißt, dass man sozusagen die Dinge auch frühzeitig alle auf den Tisch legt, damit man gemeinsam ein Projekt optimieren kann und nicht sozusagen im letzten Moment, wenn man die rechtliche Möglichkeit hat, holt man nochmal viele Argumente aus dem Beutel, um möglicherweise auch ein Projekt ganz zu verhindern oder in die Länge zu ziehen. Ich glaube, das sind Sachen, die sehr ärgerlich sind, wo wir auch aktiv die Diskussion führen müssen. Ich sage aber auch, wenn wir über Investitionshochlauf reden, dann bedeutet das für eine Organisation wie den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, dass wir Stellenabbaupfade, die beschlossen worden sind, diskutieren müssen. Wir können nicht auf der einen Seite mehr Aufgaben haben, insbesondere im Straßenbau, und andererseits, wir sind ein Konsolidierungsland Schleswig-Holstein, aber andererseits weiter Stellen abbauen, weil wir dann an ein Limit kommen, wo wir diese Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Darüber diskutieren wir gerade. Wir werden auch da, was den Personalbereich angeht, entsprechende Maßnahmen treffen, damit wir uns vorbereiten, diese vermehrten Aufgaben auch tatsächlich umsetzen zu können. Aber das, meine Damen und Herren, nur am Rande. Wichtig ist, dass wir über Verfahren reden, dass wir über Abläufe reden. Der Bund redet ja auch über eine Bundesautobahngesellschaft. Ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, wir müssen erst über die Inhalte reden, über die Verfahren reden, bevor wir über Organisation reden. Eine Organisationsänderung alleine wird uns nicht voranbringen. Und Zentralismus war selten erfolgreich bei der Organisation solcher Aufgaben. Nehmen Sie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, das ist eine Zentralbehörde. Und dann brauche ich nur den Rendsburger Kanaltunnel nennen. Wenn man jetzt der Auffassung ist, das läuft besser, sage ich dann immer, fahren Sie dahin, gucken Sie sich das an von Bundesseite. Also ich glaube, wir müssen die Dinge anders lösen und wir müssen sie gemeinsam lösen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen. Ich will vielleicht zum Schluss noch eine Sache nennen, die uns momentan ein bisschen umtreibt, die aber auch die ganze Schwierigkeit unserer Diskussion zeigt. Wir haben hier die A7 vor der Haustür. Wir haben ein ÖPP-Modell, wo wir eine Bonus-Manus-Regelung haben, die mir persönlich sehr gefällt. Die bedeutet, das heißt nämlich, das Projekt ist bis zum 31.12.2018 beendet. Jeder Tag früher bringt dem Unternehmen Geld. Jeder Tag zu spät kostet das Unternehmen Geld. Das heißt, der Anreiz ist enorm, dann auch in der Zeit fertig zu werden. Nun habe ich mir etwas wahrscheinlich illusorisch vorgestellt als Minister, ja, das können wir doch mit unseren originären staatlichen Baumaßnahmen auch so machen und den Baufirmen entsprechendes vereinbaren. Wir haben das in der Tat jetzt im Sommer an einem Beispiel gemacht, an der A23. Im Bereich zwischen Pinneberg und dem Autobahnkreuz Nordwest haben wir Asphaltarbeiten durchgeführt. Und da kam es darauf an, wegen der vielen Pendler, die diese Autobahn benutzen, dass wir vor Ende der Sommerferien in Hamburg fertig werden. Also haben wir mit dem Unternehmen einen Bonus vereinbart. Es ist gelungen, früher fertig zu werden. Ich glaube, dieser Bonus hat dazu beigetragen. Aber der ist nicht allzu hoch. Der ist 7.500 € pro Tag. Das klingt nicht so viel. Woran liegt das? Es gibt ein Handbuch des Bundes für den Bund und die Länder für solche Projekte, wo wir erhebliche Restriktionen haben, solche Bonus-Manus-Regelungen einzuführen, insbesondere was die Höhe der Vergütung angeht, wenn man tatsächlich schneller ist. Und das wird aber ein wichtiger Punkt sein, den wir anpacken müssen bei all diesen Maßnahmen, weil wenn man sich das anguckt mit diesen Handbüchern und diesen Regularien, sind wir, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auch hier wäre ein bisschen marktwirtschaftliches Denken gut, das wir einführen wollen. Und das sind alles so Maßnahmen, ich habe jetzt ein Beispiel genannt, wo man dicke Bretter bohren muss, weil man über Jahre eingeübte Praxis nicht nur in der Straßenbauverwaltung, auch in der Umsetzung in Frage stellt, auch Regularien beim Bund in Frage stellt, die immer gerne hochgehalten werden. Und wir dann gucken müssen, wie wir tatsächlich zu Änderungen kommen können, von denen jeder normale Mensch sagt, ja, warum probieren wir das nicht mal aus? Übrigens zu diesen 7.500 €. Ich glaube, es muss mehr sein, wenn zum Beispiel ein Bauunternehmen entscheidet, setze ich eine zweite Kolonne ein, mache ich Wochenendarbeit. Wochenendarbeit heißt Wochenendzuschläge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort arbeiten. Das heißt, man braucht schon einen Anreiz, wo auch das Unternehmen in der Gesamtkalkulation sagt, ja, das lohnt sich und deswegen kann ich das umsetzen.